Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der zweifellos bedeutendste Lyriker seiner Generation. Das hat Michael Braun, den Sie kennen aus der Lyriksendung von Insa Wilke hier im Büchermarkt, einmal über Thomas Kling gesagt. Thomas Kling starb bereits 2005, da war er erst 47 Jahre alt. Er war nicht wie Peter Huchel ein Dichter der Rätselhaftigkeit, nicht wie Arno Schmidt ein Eremit, sondern ein Bühnenmensch. Seine Lyrik war sprachkritisch avanciert, seine Auftritte nannte er Sprachinstallationen. In der gesamten Bundesrepublik bekannt wurde er 1989 mit seinem Gedichtband Geschmacksverstärker. Aus diesem Band stammt auch der Text Briefprobe in der Eifel. Er hat ihn 1989 im Büchermarkt vorgetragen.
Brief, Probe in der Eifel. Pia, eine Eifelprobe? Hier geht man früh zu Bett, kurz angebundene, mit Brettern zugenagelte Gegend. In den Fenstern der Straßendörfer die verfettenden Führerschein und andere Verluste, zum Beispiel Kriegerdenkmal. Sinistre Kirchen, Kirchengesichter, Gesichter von Stallkaninchen im Abendasphalt, kriechendes, ausgefranstes Oktoberlicht.
Alles weggesperrt oder so.
Ein Weggesperrt von schmuddeligen Hügeln aus, ein Kaspar-David-Baum als Weithin-Orientierung, als Kugel, als Blickfang die dicke, mit weggesperrter 40-jähriger Tochter, der debile 40-jährige Sohn einer alten Pendlerin, im Überlandbus flippt er aus.
Du blöder Weib! Piss! Du Arschlöcher!
Die Linie wird bald eingestellt. Gequetschter Kopf, die Zwetschgen, die 15-jährigen Pflaumen verkommen und landen dann im Fenster. Oder die Bäuerin, Grannenkin, die ihr eigenes Kind totgefahren hat, in den Familien, in den gequetschten Köpfen noch nach 10 Jahren das quatschende Treckerrad. Du siehst, hier geht man früh zu Bett. Ja.
2020, da ist die Gesamtausgabe der Werke Thomas Klings im Surkamp Verlag erschienen. Einer der Herausgeber war Marcel Bayer, der 2016 mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet wurde. Er war auch mit dabei bei einem Symposium zum Werk Thomas Klings. Die Vorträge und Diskussionen dieses Treffens sind jetzt im Band Worte und deren Hintergrundstrahlung erschienen. Ich habe Marcel Bayer als erstes gefragt: Sie haben Thomas Kling 1986 zum ersten Mal live erlebt. Da waren Sie 20. Ist es wahr, dass Sie danach für einige Zeit aufgehört haben, selbst Gedichte zu schreiben?
Ja, also für kurze Zeit, damals als 20-Jähriger. Ich hatte unter dem sehr starken Eindruck der Lektüre des Werks von Friederike Mayröcker angefangen, Prosa zu schreiben, nachdem ich schon einige Jahre Gedichte geschrieben hatte. Und dann kam es mehr durch Zufall dazu, dass ich eine Lesung von Thomas Kling gehört habe in Düsseldorf. Da war er für eine andere Dichterin eingesprungen, die erkrankt war. Und dieser sehr, sehr starke, eben akustische Eindruck, kombiniert mit der Lektüre seiner Gedichte in seinem Gedichtband Erprobung Herzstärken der Mittel, das führte mich dazu, dass ich sagte, so die Gedichtwerkstatt, die mache ich jetzt erstmal zu und schreibe eine Weile nur Prosa und werde dann selber sehen, ob ich nochmal zum Gedicht zurückfinde.
Wie ging das dann weiter? Haben Sie den Kontakt gesucht zu Thomas Kling?
Wie war das eigentlich? Also man ist sich immer wieder mal begegnet. Das hatte auch damit zu tun, dass Thomas Kling aus Düsseldorf war. Ich war aus Neuss. Alle sind damals nach Köln gezogen. Köln war das Berlin der 80er, 90er Jahre. Aber eine Freundschaft, würde ich sagen, ist eigentlich erst entstanden in dem Moment, als ich entschieden habe, ich verlasse Köln, ich ziehe nach Dresden. Und Ute Langanki, also damals Thomas Klings Freundin, dann seine Frau, und Thomas Kling haben entschieden, sie verlassen Köln und ziehen auf diese berühmte Raketenstation Hombruch. Da war uns auf einmal klar, man muss nicht immer auf der Szene unterwegs sein, man muss nicht jeden Freitag zu allen Eröffnungen gehen. Man ist jetzt in einer Phase, in der man gut auch für sich alleine zu Hause im eigenen Atelier, am eigenen Schreibtisch arbeiten kann.
Sie haben schon angesprochen, die Raketenstation. Dort sind viele gemeinsame Arbeiten von Thomas Kling und seiner Partnerin Ute Langanki entstanden. Er der Dichter, sie die Fotografin und Malerin. Sie haben gemeinsam diesen Ort künstlerisch erkundet. Seit 1995 haben sie dort gelebt. Und das ist ja ein interessanter Ort, also eine ehemalige NATO-Raketenstation. Da sind während des Kalten Krieges Atomsprengköpfe gelagert worden. Was hat die beiden an diesem Ort so gereizt? War es diese Spannung, das Spannungsverhältnis zwischen Natur und Technik?
Ja, ich glaube durchaus. Natur in einem unberührten Sinne ist das natürlich nicht. Man braucht so eine Viertelstunde bis in die Altstadt von Düsseldorf. Das ist ja, was die Natur angeht, alles ziemlich relativ. Es ist aber, indem es eine Atomraketenstation war, ein Ort wirklich des 20. Jahrhunderts. Man spürt, dass das 20. Jahrhundert keine Idylle war. Und diese Konfrontation mit den Spuren des Kalten Krieges, die hat, glaube ich, eine große Faszination ausgeübt auf Ute Langanki und Thomas Kling, als sie dorthin gezogen sind.
Um diese gemeinsam entstandenen Arbeiten ging es jetzt eben beim Symposium. In der Werkausgabe sind sie ja nicht enthalten. Was waren Ihre Gründe dafür?
Das sind nun mal Originalarbeiten in größeren Formaten. Und wenn man die nun verkleinert reproduziert, am Ende sogar noch in Schwarz-Weiß, dann weiß nicht, dann tut es mir eigentlich immer um die Arbeiten leid. Dann sind sie eigentlich nur noch so ein kleiner Hinweis darauf, dass es diese Arbeiten gibt. Und da kann man eigentlich auch gleich in eine gute Bibliothek gehen, so wie man in ein Museum geht und sich die Originale anschauen. Die Entscheidung war, in dieser vierbändigen Werkausgabe, die 2020 erschien, einmal das gesamte Werk von Thomas Kling einmal so in der ganzen Kompaktheit zu präsentieren. Das sind so ungefähr 2700 Seiten Gedichte und Essays. Und das ist ja tatsächlich eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass Thomas Kling 2005 mit nur 47 Jahren gestorben ist.
Ein weiterer Aspekt, den ich sehr interessant finde, der eben beim Symposium diskutiert wurde, ist die Inszenierung Thomas Klings als Dichter. Er war ja Zeit seines Lebens darauf bedacht, sich eher als Einzelfigur darzustellen. Was steckte hinter dieser Inszenierung? Ist es so, wie Samuel Harmon vermutet im Band, dass tatsächlich es ihm nicht darum gegangen ist, sich möglichst laut, möglichst zentral auf der Bühne des literarischen Lebens zu positionieren, sondern eher darum, den Zwang zur Öffentlichkeit, dem Schriftsteller, Dichterinnen unterworfen sind, den eigenen ästhetischen Grundsätzen zu unterwerfen?
Ja, für Menschen wie mich, die wir Thomas Kling kennengelernt haben, ist es ungeheuer interessant, nun mitzuerleben, dass eine jüngere Generation einen Blick auf diese Künstlerfigur, auf diese Dichterfigur wirft, der einfach ganz anders ist, als wenn man sie erlebt hat. Insofern mag ich da nicht korrigieren, was Samuel Harmon da entwirft, als sehr, wirklich sehr interessantes Konzept. Es ist bei Thomas Kling, jetzt mache ich schon den Fehler, ich sage, es war aber so. Man kann aber bei Thomas Kling sehen, dass er von früh an, schon in der Schule, gern auf der Bühne gestanden hat. Er hat auch später überlegt, ob er Schauspieler werden möchte. Die Lust an der Selbstinszenierung, dass er damit zugleich die Zwänge, die Beschränkungen der Selbstinszenierung von Dichtung in der Öffentlichkeit thematisiert, das ist eigentlich ganz klar, weil Thomas Kling immer den jeweiligen künstlerischen Rahmen mitreflektiert hat in seiner Arbeit.
Gerade da Sie ihn kannten, gut kannten, muss ich Sie noch fragen, was hat es denn mit der Wespensymbolik auf sich? Also es gibt ja dieses berühmte Foto von Thomas Kling, da hat er ein Wespennest auf dem Kopf und die Wespen, die tauchen auch oft als Zeichnungen neben seinen Gedichten auf. Woher kam das?
Von Muhammad Ali gibt es doch diesen Spruch, Sting like a bee, auf den Boxkampf, auf das Duell bezogen. Und das hat Thomas Kling eigentlich auf die Wespe übertragen. Er hatte seinen berühmten Wespenpullover. Das ist ein Insekt, das niemand mag, aber das Thomas Kling vielleicht gerade darum genau betrachtet und ja, eigentlich so zu seinem eigenen Insekt gemacht hat. Das hat ja auch schon fast etwas Liebevolles.
Jetzt haben wir sehr ausführlich gesprochen über die frühen Jahre. Blicken wir doch nochmal auf seine letzten Jahre, also die Jahre nach 2000. 2005 ist Thomas Kling an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung gestorben. Wie sind denn seine letzten Gedichte entstanden? Was haben Sie herausfinden können im Zuge der Arbeit an der Werkausgabe?
Die letzten Gedichte von Thomas Kling, das sind Gedichte, die wirklich ganz kurz vor seinem Tod entstanden sind, eigentlich während des Sterbeprozesses, muss man sagen. Und da ergab sich eine ganz interessante, innige und auch anrührende Zusammenarbeit zwischen Ute Langanki und Thomas Kling. Thomas Kling war schon sehr geschwächt, war auch nicht mehr immer bei vollem Bewusstsein aufgrund der Schmerzmittel, die er bekommen hat. Aber er war eben Dichter durch und durch und hat zwischendurch nach Stift und Papier verlangt. Und Ute hat ihm ein Blatt Papier auf ein Klemmbrett und er saß im Bett aufrecht und hat auf dem Blatt Papier geschrieben, woraufhin Ute Langanki das Blatt entgegengenommen hat und den Text eingetippt hat. Das wurde ausgedruckt und kam wieder aufs Klemmbrett. Und da kann man tatsächlich sehen, wie in mehreren Arbeitsschritten nach und nach diese letzten Gedichte entstehen. Diese Manuskripte zu betrachten im Thomas-Kling-Archiv auf der Raketenstation Hombruch, da wird man eigentlich so ganz, ganz still, wenn man sich die Manuskripte anschaut und sieht, wie da jemand so seine letzte Kraft, die er hat, aufs Schreiben richtet.
Marcel Bayer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Worte und deren Hintergrundstrahlung, Thomas Kling und sein Werk, ist erschienen im Lilienfeld Verlag. Den Band herausgegeben haben Raffaela Eggers, Ute Langanki und Marcel Bayer. 173 Seiten, 20 Euro.